Hallo und herzlich willkommen zur Pille für den Mann, diesmal ohne Melodie, denn das ist Drecks iPhone. Hat die Melodie nicht mehr. Ist nicht da, zuletzt gelöscht, nicht drin. Also Mike hat mich da jetzt durchgeguidet, wie das so nett mehr macht. Aber Arschlecken 220, es ist nicht da. Es ist weg, W-E-C-H, weg. Wie kriegen wir die Melodie wieder? Ich durchsuche mein ganzes dämliches Telefon.
Ja, Leute da draußen, vielleicht habt ihr unsere Melodie gesehen. Wenn jemand sie findet, gerne zurückgeben an C. Spengemann, wohnhaft in, bitte.
Wir in Ahrensburg. Hier rennt irgendwo bei den Eseln rennt eine Melodie rum. Ich habe an diesem Telefon nichts gelöscht. Vor allem ist es unter zuletzt gelöscht, ist es auch nicht. Keine Ahnung.
Ich finde es so geil. Bei jeder neuen Podcast-Aufnahme frage ich mich, was kann technisch jetzt Neues passieren, wo ich gefragt bin. Und ja, keine Ahnung. Also die Melodie ist irgendwo in den Tiefen der Dateien des iPhones.
Falls uns DJ First Up, also unser schweizer Freund.
DJ First Up.
First Up. Falls du uns zuhörst, kannst du was schicken?
Ja, sonst summen wir abwechselnd jetzt jedes Mal.
Summen wir abwechselnd, das möchte garantiert keiner. Nee. Alternativ könnte Mike ja auch mal in seinen, er hat sich auch geschickt gekriegt, in seinen 187.641 E-Mails nachgucken. Vielleicht findet er es auch. Ich gebe auf. Also ist alles Pisse mit der Kacke. So geht's schon mal los. Pisse mit der Kacke. Und eine Sache ist aber völlig klar. Wir haben natürlich Sprachnachrichten. Die sind alle da und die sind auch gut so. Und wir müssen gleich erstmal etwas richtigstellen. Denn wir haben jemandem Alkoholkonsum unterstellt. Und Sven war nicht betrunken.
Moin Mike, moin Carsten, der Sven aus dem Rheinland mal wieder hier. Ja Carsten, ich muss dich leider enttäuschen. Ich hatte nicht getrunken. Um ehrlich zu sein, ist es jetzt schon auf den Tag 5 Jahre her, dass ich schon nicht mehr trinke. Ja, wie kommt das? Ganz einfach, wenn ich müde bin, lall ich halt leider manchmal wie jetzt wäre ich besoffen. Hat man mir auch schon mal gesagt. Ähnlich wie man mir schon mal gesagt, dass ich eine Kifferstimme hätte. Aber auch das mache ich nicht. Deswegen kein Alkohol und kein holländisches Sportzigarettchen oder ähnliches für mich. Einfach Müdigkeit.
So, haben wir das geklärt?
Aber ich kenne das. 5 Jahre, also Hut ab. Ich bin auch manchmal müde und dann nuschel ich mir hinterher. Also das kann passieren tatsächlich, ja.
Ja, das ist ja auch völlig normal. Bei 5 Jahre, Hut ab, weiter so. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu dem, was alles passiert ist?
Das ist sehr viel passiert, ne?
Ja, und ich würde einfach mal direkt zur Belustigung aller. Wir müssen uns, also wir haben es ja vorher gesagt. Also ich habe gesagt, ich glaube, die Seahawks werden sich von Schottenheimer trennen. Haben alle gesagt, mal gucken. Und jetzt Achtung, nur für Mike und für Mikes gute Laune und für eure gute Laune da draußen. Latotzke 2.0.
Moin Männers, hier Taskforce Hamm. Gerade Nachrichten gecheckt. Schottenjoppes, ne? Ja!
So, Schottenjoppes ist weg.
Alter, ich liebe den. Ich finde diesen Dialekt einfach so überragend. Das macht gute Laune.
So,
kannst du nochmal abspielen, bitte? Bitte noch einmal.
Nochmal, oder?
Naja, bitte.
Nochmal mit Trommelwirbel. Taskforce Hamm, ich sag es dir. Achtung.
Moin Männers, hier Taskforce Hamm. Gerade Nachrichten gecheckt. Schottenjoppes, ne? Ja!
Ich find's so gut. Es ist so gut. Taskforce Hamm, überragend.
Ich habe tatsächlich wieder mit Taskforce Hamm angefangen von vorne. Großartig. Also dieser Dialekt ist Weltklasse. Weltklasse, ja, weiß ich jetzt nicht.
Carsten, ganz kurz, gerade spontaner Einfall, um unserem DJ ein bisschen mehr Zeit zu verschaffen, dass er uns ein Intro wieder schickt. Vielleicht, wenn er uns zuhört, ein Intro gesprochen von der Taskforce Hamm, irgendwie 20 Sekunden einfach dahergelabert. Viel Spaß mit Carsten und Mike, jetzt Podcast-Folge Pille für Mann in seinem Schnack.
Ja, also, und das wäre großartig. Kannst du das machen? Das wäre super.
Oder? Wenn er Bock hat?
Das wäre super. Kurz, knackig, hallo, hier ist die Pille für den Mann mit Carsten, bla, viel Spaß und mit Mike und bla bla bla.
Schick
mal. Das wäre super.
Da wollte ich kurz reinwerfen. Finde ich super.
Boah, geil. Super. Gute Idee. So, jetzt komme ich aber wieder zurück von meinem geil, super. Ich bin völlig euphorisch heute.
Ja, ich weiß warum. Du hast schon wieder ohne Ende deinen Elfendrunken Kirsche gesoffen.
Ja, und jetzt kommt's. Liebe Firma Capri Sonne, wollt ihr mich endlich verarschen? Was ist los? Ist das Problem, dass die Kirschen aus sind oder was? Es gibt nirgendwo mehr Capri-Sonne-Kirsche. Das mobbt mich total. Total. Ich habe jetzt sogar schon einen Freund losgeschickt, der in die Metro gefahren ist. Da stehen tatsächlich noch zwei kleine Kartons. Die hat er sich gesichert unter körperlichem Einsatz. Und das ist ein riesengroßes Kerlchen. Also, guten Tag erstmal. So, jetzt lass uns aber mal über riesengroße Entscheidungen sprechen. Denn es gibt neue Trainer. Trommelwirbel. So, fangen wir erstmal an mit Schottenjoppes. Also, Schottenjoppes, Schottenheimer, der Offensivkoordinator.
Der Brian.
Der Sohn von Mardi. Der ist weg. WECH. Also, den hat's jetzt erwischt bei den Seattle Seahawks. Und das bedeutet, sie sind auf der Suche nach einem neuen Offensivkoordinator. Und der Russell, der sitzt in Mexiko und lässt sich das da schon gut gehen. Also, sein, naja, viel zu frühen für ihn wahrscheinlich vorgezogenen Urlaub. Und der sagt halt ganz klipp und klar, nee, Freunde, also wir müssen mal reden, und hat ein langes Interview gegeben. Und was mich sehr irritiert hat, also er hätte ja gerne mit Schottenheimer zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Und er ist jetzt eingestellt, dass jetzt ja was Neues kommt. Und ich habe nur gedacht, ich sage, ja, na klar, also ich meine, du bist nicht der Owner, ne? Also wer zahlt, malt. Und ich bin jetzt tatsächlich mal sehr gespannt, wie diese ganze Situation weitergeht, weil er macht jetzt den Deshaun Watson und sagt im Interview im Nebensatz, er möchte unbedingt in die Suche mit eingebunden werden.
Ja, wenn ich ehrlich bin, wenn die Seahawks schlau sind oder Pete Carroll oder Schneider schlau sind, dann binden sie auch ihn auch ein, weil ich finde die Entlassung, die kann man schon machen. Also man hat natürlich das Argument auf der Seite, wenn man sagt, da waren viele Calls und Plays dabei, die haben nicht gefruchtet. Es wurde zum falschen Zeitpunkt aufs Laufspiel gesetzt, es wurde zum falschen Zeitpunkt auf Wilsons Arm gesetzt. Also die Entlassung, viele Seahawks-Fans da draußen begrüßen das ja. Ich finde aber auch, jetzt musst du Wilson als deinen Starting Quarterback der nächsten Jahre da einbinden, weil jetzt muss er den Typen bekommen, den er will, mit dem er am besten kann, mit dem die Offense am besten kann, weil wenn der nächste Schuss auch nicht sitzt und Pete Carroll wird immer älter, ne? Ich meine, ja. Schneider hat jetzt erst einen neuen Vertrag unterschrieben, aber als GM, aber das, also viele Schüsse bleiben da nicht mehr über.
Naja, also Head Coach ist ja jetzt irgendwie so nur noch, also der es strukturiert, und dann hast du ja deine callenden Koordinatoren. Defensivtechnisch finde ich, hätte man eher drüber sprechen können. Also da kam die Kurve viel zu spät. Mhm. Aber du hast halt völlig recht. Offensivtechnisch, ja, also dann fang aber erstmal, der Fisch stinkt am Kopf. Dann geh erstmal zum GM und sag, Diggi, schön, dass ich jetzt hier den Hut nehmen muss und meinen Job verliere. Wie wär's, wenn du mir einfach mal vor 2 Jahren ein paar vernünftige O-Liner hingestellt hättest und jedes Jahr einen dazugestellt hättest? Also es ist eine abstruse Situation, aber der ist jetzt also WECH. Jetzt wird gesucht. Ich bin gespannt,
wer kommen könnte, ja.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Wer schon da ist, Achtung, und jetzt...
Warte, bevor wir Seahawks abschließen. Ich glaube, Brian Schottenheimer wird nicht lange ohne Job bleiben. Da bin ich bei dir. Als kurzer Einwurf, ich glaube schon, dass viele Teams die Arbeit für ihn auch ein bisschen anders bewerten und dass er vielleicht irgendwann, demnächst, also kann er wie OC werden, einen Job finden wird.
So, wer aber schon einen Job gefunden hat, und das ist jetzt der erste, also ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Fange ich erstmal mit dem Mann an, den ich eigentlich nicht mag. So, Urban Meyer.
Ich hab's dir gesagt, Carsten.
Ja, Urban Meyer wurde also umworben wie die letzte Frau bei The Walking Dead. Also, ich glaube, da wollte jeder ran. Und die Jets wollten, die Jacksonville Jaguars wollten. Ich glaube, es wollte jeder. Dann hat er eine ziemliche Fantasiesumme aufgerufen und hat gesagt, pass mal auf, ich bin ja hier eine ganz geile College-Katze und so weiter und so fort. Gut, er hat immer dann so in Rente gegangen, wenn sie mir lief und so, aber egal. Und kam dann immer wieder aus der Rente zurück, um dann wieder woanders tätig zu sein, aber ist auch egal. Dieser Mann hat tatsächlich mehrfach die National Championship gewonnen und das Ganze mit unterschiedlichen Programmen. Und Urban Meyer ist jetzt Master of Disaster bei the Jacksonville Jaguars. Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe ja gesagt, ich glaube auch einfach, er kann sich diesen Preis erlauben, den er aufgerufen hat, weil der Markt nicht so viel hergibt. Wir haben zwar gesagt, und das ist ja auch so der Fall und kommen auch gleich darauf zu sprechen, dass es viele Coordinators, egal ob Offense oder Defense, gibt, die auf dem Markt sind, aber so richtige Head Coaches aus dem College oder im NFL-Bereich, die Erfolg versprechen, tut mir leid, Bill O'Brien, da gab es jetzt nicht so viele. Und deswegen hat Urban Meyer Chip gedacht, Kelly. Okay. Oder so. Wenn mich jemand möchte, das ist mein Preis, und die Jaguars haben gesagt, wir riskieren es. Ich bin aber bei dir, Carsten. Ich finde, Urban Meyer ist ein guter College-Trainer gewesen. Ob das jetzt in der NFL genauso funktioniert, mal gucken. Aber für den Preis gehst du als Franchise natürlich schon ein großes Risiko ein.
Definitiv. Also er hat wichtig, das brauchst du, glaube ich, bei Jacksonville. Er hat erstmal ein Bachelor-Degree in Psychologie. Also der sportpsychologisch kann er schon mal loslegen. So, gut, den hat er 1986 abgelegt. Tatsächlich College Football des Jahres 2004. Mit Tim Tebow, dem, ihr wisst schon, der Quarterback, der tatsächlich die Steelers mal zu einem Playoff, also nein, andersrum, der die Steelers rausgekickt hat, so wird ein Schuh draus. Und zwar als nicht werfender Quarterback, das darf man nicht vergessen, auf Seiten von der Denver Broncos. Der hatte jetzt keinen geilen Arm. Das war jetzt kein ich will jetzt nicht sagen Trevor Lawrence, aber das war jetzt kein typischer College Quarterback, der pam, 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 schnell die Bälle raushaut. Der hat einen ganz komischen Wurfrhythmus. Das war irgendwie eher so ein Taysom Hill Typ, so ein Fullback, der laufen konnte. Damit hat er tatsächlich in Florida mit einer kreativen Offense, die um diesen jungen Mann rumgebaut wurde, hat er tatsächlich zweimal die National Championship gewonnen. Dann 2014 das letzte Mal. Dreimal Big Ten Champion, zweimal SEC Champion, zweimal Mountain West Champion. Heisman Trophy hat er hervorgebracht, Spieler. Coach des Jahres 2003. Alles cool, alles cool. Aber es ist ein College Coach. Und ich, und das meine ich echt ernst, ich als Mr. Kahn mit dem wunderschönen gezwirbelten Schnurrbart hätte ein bisschen Schnappatmung. Denn dieses Projekt eines erfolgreichen College-Coaches in die NFL, das ging schon mal schief. Also Nick Saban ist die geilste Katze, die im College rumläuft. Brauchen wir uns jetzt nicht streiten, Mike, oder? Also ist er. Nee, Punkt.
Ist der College-Belichick für mich.
So, Dolphins durch die Drehtür rein und sofort wieder raus. Das war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Fragen wir mal die Eagles mit Oregon, geilste Macker ever. Also der hat da was aufgebaut. Den holen wir. Chip Kelly hat auch nicht funktioniert. Ja, aber ich bin ein bisschen, begraben. Ich sehe da rote Lampen. Ich sehe rote Lampen.
Ja, ich noch nicht. Ich würde sagen, lass abwarten. Weil ich finde, du hast recht, es gab viele Beispiele, wo es nicht funktioniert hat. Es gab auch Beispiele, wo es funktioniert hat. Das Ding ist so ein bisschen wie bei Kirk Cousins, nur als Coach. Er hat halt jetzt einen hohen Preis. Also der schwebt über ihn. Das ist genau wie bei Gruden und den Raiders. Das ist halt jetzt etwas, mit dem er umgehen muss. Aber mal gucken. Also wenn die ersten 3-4 Spiele nicht funktionieren, dann könnte es eng werden, dann gehen die roten Lampen auf jeden Fall an. Wenn es aber zum Beispiel gut läuft am Anfang, dann bin ich mal gespannt. Was mich viel mehr interessiert, was macht er denn jetzt als neuer Einflussfaktor bei den Jacks?
Wollte ich gerade drauf hinaus. Ja, also bitte. Wer jetzt ziemlich entspannt sein kann, ist plötzlich Gardner Minshew. Einfach mal meine persönliche Interpretation. Den erfolgreichsten Football hat er bei den Gators gespielt, mit eben Tim Tebow. Mit einer Offense, die jetzt nicht unbedingt auf pam, 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 schnelle Bälle, sondern wir spielen konsequent eine Offense runter. Wir machen den Gegner müde. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass Urban Meyer jetzt sofort loslegt und sagt, ja, super, dann kann ich hier direkt schon mal an 1 den Quarterback picken. Vielleicht gehen die runter. Vielleicht sagt er, pass mal auf, gucken wir erstmal. Was kriege ich denn für die 1? Kann ich irgendwie noch mehr aufbauen? Denn man darf immer nicht vergessen, ein College-Headcoach ist ein Meister im Recruiting. Der weiß genau, ich brauche 4, 5, 6, 7 Spieler in unterschiedlichen Positionen. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich passiert. Es gibt schon Wetten drauf, ob er tradet. Also ob er sagt, pass mal auf, wer will meine 1 haben? Ich bin mal sehr gespannt.
Ich wette komplett dagegen. Also sollte das passieren, Carsten, spendiere ich dir ein Paket Capri-Sonne-Kirsche oder
Elfenbeinkuchen. Yes, Capri-Sonne-Kirsche ist incoming.
Also wenn er nicht für den besten Quarterback der letzten Jahre im College geht, für Trevor Lawrence, sondern was anderes macht und es dann wirklich 1-2 Spiele nicht läuft, dann dann will ich ungern in Jacksonville sein.
Das ist halt echt ein beschissener Gamble. Das ist ja das Problem. Du holst dir einen Rookie. Ein Rookie braucht Zeit. Er braucht Zeit. Bei dem Vertrag hast du aber keine Zeit. Da bist du ganz schnell das mediale Opferlamm.
Letztes Jahr, erster Pick, Joe Burrow, direkt funktioniert. Auch wenn die Bengals jetzt nicht in die Playoffs eingezogen sind, ist der Coach ja, na also geht schon. Ich glaube nicht, dass er runtertraden wird tatsächlich. Ich glaube, Jaguars und Lawrence sind relativ safe. Das Einzige, was ich eigentlich noch fragen wollte, ist, Justin Fields hält er, glaube ich, auch große Stücke von. Das wäre die andere risikobehaftete Variante, dass er sagt, ja,
von 1 runter auf 3 oder 4.
Wir holen Quarterback, aber nicht den Lawrence. Also ich glaube, Urban Meyer wäre gut beraten, wenn er Lawrence nimmt. Wenn er nicht Lawrence nimmt, dann muss er von seinem Plan, den er dadurch hat, mega überzeugt sein, weil also mehr Drahtseilakt geht dann nicht. Hohes Gehalt als Trainer, nicht Lawrence geholt. Also Jacksonville wird eine spannende Offseason.
Man kann sagen, na klar, Pete Carroll kam auch von USC und aus dem College und so weiter und so fort. Hatte allerdings vorher ja schon mal hier NFL, dann wieder zurück zum College. Und Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel. Ich bin kein Freund von dieser Diskussion. Ich mag das nicht. Also weiß ich nicht. Das hat immer so ein Geschmäckle, dieses, oh, ich gehe in Rente, es funktioniert nicht mehr. Ach nee, dann gehe ich jetzt dahin.
Bin ich bei dir. Fand ich auch nicht so cool.
Fand ich nicht geil. Ja, aber bin gut. Ich auch bei dir. Kommen wir aber zu den Jiggity Jets. Trommelwirbel. Also ja. Jetzt drehen wir völlig durch. Jetzt, also alle 49ers-Fans da draußen, ihr könnt schon mal die Flagge auf Halbmast hissen. Ihr könnt schwarz tragen. Defense ist vorbei jetzt. Defense ist vorbei. Euer Defense-Koordinator, die geile Katze, Saleh, ist jetzt Head Coach bei den Jets. Ich weiß nicht, ob ich mich drüber freuen soll, als Dolphins-Fan. Als Football-Fan freue ich mich drüber, aber ich weiß es nicht. Ich bin hin und her gerissen. Ich finde es schade für die 49ers.
Ja, mehrere Faktoren. Also schade für die 49ers auf jeden Fall. Ich glaube, die sind auch echt traurig und man muss nur sehen, also Richard Sherman hat sofort einen Tweet abgesetzt von wegen mit alles Gute und liebe Jets, das war eine überragende Entscheidung. Also der ist gute Dinge. Ich finde so ein bisschen, also es ist ein guter Move, glaube ich. Ich glaube, Robert Saleh hat diesen Posten auf jeden Fall verdient, auch schon seit längerem. Dass der noch ein Jahr länger gemacht hat, war zum Glück der 49ers. Ich glaube nicht, dass sie die komplette Defense jetzt einfach sein lassen können. So schlimm wird es jetzt auch nicht. Aber da geht schon echt ein guter Defense-Coordinator weg. Vielleicht einer der besten, wenn nicht der beste, der Liga zu den Jets. Aber, also versteht mich nicht falsch. Ich möchte nicht schon wieder die Jets haten. Ja, weil ich will sie eher beglückwünschen. Guter Move, weil ihr habt eine echt passable, solide, gute Defense, mit dem Coordinator geht einiges. Aber jetzt, Sam Darnold, ja, jetzt kriegt ihr halt einen Defense-Mastermind als Head Coach.
Der braucht, glaube ich, ganz dringend einen
Quarterback-Coach. Na gut, wobei vielleicht, stopp, ich ruder nochmal zurück, vielleicht denkt sich Sam Darnold auch, der letzte war ja ein Offensive Mastermind. Vielleicht
ist das vielleicht geht's jetzt aufwärts.
Ja, also da bin ich mal gespannt. Ich finde es an sich einen guten Move. Es gibt noch ein paar andere auf dem Markt, wie Bienemy oder auch Roman. Vielleicht.
Ich hätte ja tatsächlich bei den Jets hätte ich mit Bienemy gerechnet. Dass sie sagen, pass mal auf, wir holen uns jetzt mal einen, der Quarterbacks versteht. Wir haben nämlich da einen und feuerfrei.
Ich habe bei dem so ein bisschen das Gefühl, weißt du, was ich bei Bienemy glaube? Ich glaube irgendwie Texans. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert.
Soll ich dir was sagen? Ich glaube, der bleibt.
Ja, das wäre natürlich auch krass.
Ich glaube, der bleibt. Der sagt, pass mal auf, Andy wird sagen, pass mal auf, Katze. Also ich kann ja nicht ewig hier, weißt du, und Cheeseburger und irgendwann bin ich auch mal zu alt und so. Lass mich das nochmal 1-2 Jahre machen, dann übernimmst du hier den Laden. Was hältst du davon? So würde ich es machen.
Ich würde sofort zusagen.
Dann
übernimmst du ein Megateam.
Spinnen wir doch mal weiter.
Aber glaubst du, Andy Reid will bald aufhören?
Also ich meine, vom Alter, der ist jetzt keine 42 mehr, ne?
Ja, aber das ist Andy Reid, der macht das bis er 130 ist, glaube ich. Der kann doch nicht ohne.
Stell dir mal Andy Reid mit so einem Rollator an der Seitenlinie vor. Ja,
toll, und 40. Super Bowl in Folge, ist doch egal.
Ja, so, keine Ahnung, aber wie ich soll mitlaufen an der Seitenlinie, das geht nicht. Nein, also überleg mal, selbst wenn, also warum sollte ein Bienemy, der weiß, dass Mahomes da sehr lange unter Vertrag ist und dass Kelce sehr lange unter Vertrag ist und dass alles da ist, warum solltest du gehen? Ich meine, gut, also Kansas City ist jetzt nicht schön und Missouri da oben ist auch echt keine geile Ecke zu leben. Aber es ist immerhin die Stadt der Fontänen. Also die haben ganz viele so Brunnen mit so Springbrunnen.
Ich habe so ein Gefühl mit den Texans. Mal gucken.
Ja.
Apropos Texans. Bill O'Brien, auch einen neuen Job. Also noch nicht fix, aber kurz davor. Das wird wahrscheinlich jetzt, während wir es aufnehmen, fix. Der soll der neue Offense-Coordinator werden, aber nicht in der NFL, sondern im College-Football unter Nick Saban in Alabama.
Ja.
Schon ein kleines Downgrade. Also cool, aber...
Naja, finanziell ist es jetzt... Nö.
Ja, aber so vom NFL-Headcoach zum OC beim College-Team?
Ja gut, da hast du auch wieder recht. Aber der hat was zu tun, der wohnt... Also ja. Tuscaloosa ist jetzt... Da gibt's gutes Essen. Ich war da mal, das ist schon... Also kannst du wohnen. Das ist jetzt... Also Barbecue-technisch hat er sich nicht unbedingt... Also Texas ja, aber essenstechnisch hat er sich nicht viel verschlechtert. Also und es ja.
Gibt noch was zu vermelden, wo wir gerade beim Newsflash sind. Dan Quinn... neuer Defense-Coordinator der Cowboys. Auch guter Move, oder?
Find ja, extrem
guter Move. Legion of Boom, dürfen wir nicht vergessen, ne?
Ja, Legion of Boom und Boom hat's gemacht. Also, ich bin happy. Also, ich bin mit dem, was da gerade passiert, happy. Was ich nicht verstehe, ist Polnisch. Das ist das eine, ich weiß. Russisch verstehe ich auch nicht.
Ich auch nicht.
Aber was ich nicht verstehe, ist der extrem, der sieht immer aus wie 12 und ein Keks. Also der ehemalige Quarterback-Coach, der jetzige OC, tralala, Dallas, was, wie, wo? Holen wir jetzt alle irgendwie aus der zweiten Reihe nach vorne? Also die Eagles wollen den, jetzt wird's völlig abstrus, oder? Also jetzt wird's völlig abstrus. Die Eagles wollen, nee, nee. Ja.
vor allem vom Rivalen, ich verstehe es auch nicht ganz ehrlicherweise. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Cowboys mit dem Potenzial, was sie haben, komplett alles abgerufen haben, abgeliefert haben. Das sehe ich auch kritisch. Und vor allem, sie brauchen ja langsam Ruhe. Also was will der neue Coach? Will er Wentz? Will er Hurts? Also sie brauchen auf jeden Fall schnell eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob der OC der Cowboys da der richtige nee. Mann ist. Andererseits, OCs sind ja sehr beliebt gerade. Die Falcons stehen wohl kurz davor, mit dem Offensive Coordinator der Titans sich einig zu werden. Ein gewisser Arthur Smith. Also bin gespannt. Es passiert viel. Es ist wirklich interessant zu sehen. Der ist auch erst 38, also wäre so ein jüngerer Head Coach, also so ein Sean McVay-Style. Mal gucken. Also, ja. Was ist schlauer, Carsten? Einen Coordinator einzustellen, der es noch nicht gemacht hat, oder einen College-Coach? Das ist wirklich die ewige Debatte.
Das ist die ewige Debatte. Apropos Football, apropos Sport. Ganz viele Nachrichten kamen zu Athletic Greens. Also da habe ich ja schon mal drüber gesprochen und habe mir erzählt, dass ich das an meine Spieler sozusagen verteilt habe. Denn wir sprechen ja alle drüber. Mike hat es gerade gesagt, es ist scheiße kalt. Also in München ist es scheiße kalt, hier ist es kalt. Und man muss wirklich, also tatsächlich durch diese ganze Lockdown-Geschichte was tun und auch wirklich auf die Ernährung achten. Und wir haben ganz viele Nachrichten gekriegt, ja, könnt ihr das nochmal machen und kannst du nochmal erzählen und da gibt's da was dazu und so weiter und so fort. Ja, gibt es. Also, für alle, die es vielleicht beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, ich trinke jeden Morgen ein grünes Fläschchen. Also das ist ein Pulver aus 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Das machst du auf nüchternen Magen, kaltes Wasser, mischst du durch, einmal schütteln und du hast Energie, du hast Regeneration, du hast Darmgesundheit und du hast vor allem steigerst du das Immunsystem. Und speziell in der Zeit, wo wir alle mit diesen Masken rumlaufen und Erkältung und alles Mögliche grassiert und Corona in der Luft ist, ist tatsächlich sinnvoll, aufs Immunsystem zu achten. Du hast weniger als 1 Gramm Zucker, das ist jetzt kein Tralala, dass du dir da irgendwie Süßstoffe in Körper pfeift, sondern das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Und jetzt kommt's, Achtung, es gibt noch ein Angebot obendrauf. Weil ich das an die Spieler verteilt habe, habe ich gedacht, das mache ich jetzt für euch auch. Also geht einfach mal auf athleticgreens.com und dann /Pille und dann kriegt ihr tatsächlich, und das ist richtig geil, Vitamin D, so ein kleines Fläschchen dazu. Das reicht für ein ganzes Jahr. Also einfach mal reintropfen, fertig, aus. Kann ich euch wärmstens empfehlen, denn ich erspare jetzt Mike die Geschichten, dass es mir innerlich wirklich gut geht, aber es geht mir innerlich gut. Also selbst dieses Ganze bei Ran, schnell mein Brötchen zwischen Tür und Angel, perlt jetzt an mir ab. Also ich nehme nicht mehr zu. Ich bin richtig fit. Ich bin auch energiegeladen. Und mit Energie geht's jetzt hier auch weiter, denn wir haben Playoffs, Baby.
Ja, soll ich mal, du wärst stolz auf mich. Ich habe gestern seit Ewigkeit mal wieder einen Workout gemacht.
Ich habe es gesehen. Ich habe deine blanken Füße gesehen.
Mit der Juten Pamela Reif. Ey, ich habe Muskelkater im Po, am Bauch, überall. Das ist wirklich, du machst da 20, 30 Minuten irgendwas. Ich bin halt ein untrainiertes Stück
Fleisch.
Speck. Ja, Fleisch, nicht Speck. Und ich sitze hier mit Schmerzen. Ich sag's mal so.
Du, aber das ist ja, pass auf, das ist ja das Geile. Man kann ja tatsächlich zu Hause jetzt Sport machen. Du kannst ja nicht raus. Also klar, ich laufe viel im Wald, aber Mike weiß es, deswegen können wir ja auch hier ganz offen drüber sprechen. Also meine Knie sind halt nicht mehr, die sind durch. So, ich kann normalen Sport damit machen, aber jetzt lange Strecken im Wald, so mit hier eine Astgabel und hier ein kleines Schlagloch, tun mir abends die Knie weh. Deswegen mache ich es halt zu Hause, genau wie Mike jetzt. Der hat zu Hause irgendwie auf seiner Yogamatte geturnt. Und da ist es tatsächlich wichtig, erstens, dass ihr das wirklich durchzieht, konsequent und nicht so ein bisschen Tüdelü und Tadala, sondern so wenn ihr das machen wollt, dann macht es richtig. Und wenn ihr tatsächlich, dann stellt auch ein bisschen die Ernährung um. Dazu hilft dieses Athletic Greens, hilft aber auch viel Salat. Lasst mal diesen ganzen Bestellscheiß weg. Also wirklich, man kann ja eh nicht groß rausgehen. Geht mal in den Supermarkt, das ist das Highlight. Kauft euch mal ein Salätchen, ein bisschen Hühnerbrust drauf und fertiges Salat und dann sieht die Welt auch schon ganz anders aus. Bevor nicht wir immer zu den Pizza und nochmal Pizza.
Da sollte ich auch mal zuhören. Bevor wir zum Playoffs kommen, die beschissenste Übung, die es gibt, ist dieser blöde Mountain Climber.
Oh, Mountain Climber ist die geilste Übung.
Ich hau mir gefühlt die Knie ans Kinn. Das
müssen meine Jungs zum Beispiel bis zu 2 Minuten am Stück machen.
Ja, aber warum?
Ich
besteige lieber einen Berg, als diesen scheiß Mountain Climber zu machen. Also das ist.
Du weißt schon, ne? Arsch runter, flach und dann geht das.
Ich bin zu blöd dafür. Ich hau mir die Knie ins Gesicht und rutsch weg, knall mit dem Penis voraus auf den Boden. Ich bin zu blöd für diese Übung. Also ich mach lieber Knees Up oder hier Jumping Jack oder sonst irgendwas. Aber
Jumping Jacks, Count 15.
Ja, mach ich gerne. Die mache ich, kein Thema. Hier auch Liegestütze, Sit-Ups, aber Mountain Climber, das ist wirklich. das ist das, die Schmutzübung schlechthin.
Soll ich dir was sagen? Das ist meine absolute Lieblingsübung.
Ach, ja, dann kannst du meine machen. Ich mache dafür deinen, okay, Jumping Jack oder was du nicht. Was magst du nicht? Gibt's was du nicht magst?
Ich hasse alles an Bauchübungen. Hass ich.
Ja, lieb ich. So, tauschen wir. Squats bin ich auch nicht der allergrößte Fan. Aber komm, dann mach ich mach die Bauchübungen, du machst den
was ich zum Beispiel ganz unangenehm finde, ist Planks. Das geht mir auf den Sack.
Na, die mach ich. Komm, Carsten, ich mach die Planks, du machst mal Mountain Climber.
So, gut. Also,
irgendwann bin ich die Plank-Maschine und du kannst Mountain Climben, bis du
Was ist aus uns geworden? Also, wir reden über 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe, ja, und so weiter und so fort.
Ja.
Holen da sogar ein nettes Angebot für die Jungs ein. Du erzählst von Reifen-Influencerinnen, wo du auf dem Fußboden rumliegst.
Ja.
Diggi, das ist dieser scheiß Lockdown, ich sag es dir.
Ich hab auch keine Ahnung. Was passiert? Früher
ist man ins Gym gegangen, hat sich ein bisschen bewegt und heute machst du einen auf. Ach, ja, guck ich mir mal eine Influencerin beim Turnen an und mach's nach. Aber ich lobe Mike jetzt mal ganz offen, dass er es macht. Muss man mal sagen.
Wir haben keine Melodie, wir haben die Taskforce aus Hamm. Also heute ist alles möglich.
Heute ist alles möglich. So, morgen geht's um die Wurst. Morgen ist auch alles möglich. Denn nächste Runde steht an. Divisional Playoffs. Und da stehen geile Partien an.
Ich wollte genau das gleiche sagen. Es wird so geil. Ich freue mich auf jede einzelne Partie. Die erste, die er lautet, sind die Los Angeles Rams gegen die Green Bay Packers. Und da treffen wir allein zwei Fanlager aufeinander. Die Rams-Fans, die haben es so dick, faustdick hinter den Ohren, gerade nach dem Sieg über die Seahawks. Also ich glaube, jeder Seahawk wird da ziemlich gehänselt im Internet. Müsste durch, muss ich als Patriots-Fan auch. Und die Packers-Fans sagen nur, kommt mal. Schick mal euren Donald daher.
Gieße ich mir erstmal was ein.
Ja, also, Kevin, ja? Ist bei RAN angestellt. Kevin kommentiert den RAN-Sport-Post von Aaron Donald oder von Sean McVay, der sagt, Aaron Donald wird schon irgendwie, der Terminator wird schon irgendwie spielen, kommentiert der Packers-Fan Kevin Obermeier, Grüße gehen raus, Aaron Donald, das halbe Hemd. Also liebe Packers-Fans da draußen.
Diggi, er heißt Kevin, was erwartest du?
Ja, kein Namen-Bashing, aber ich glaube nicht. Also,
wer sowas Aaron, über Aaron Donald schreibt.
Der Kevin soll dem Aaron das doch mal ins Gesicht sagen. Ich glaube, dann wird der Aaron anders reagieren.
Du, gut zu wissen, denn Morgan Fox und sein werter Manager haben mich eingeladen zu einer Stadiontour nächsten Sommer und so weiter und so fort, wenn da Trainingslager ist, dies, das, da einfach mal vorbeizukommen. Ja. Vielleicht mache ich es dann einfach mal. Dann schnappe ich mir irgendwie, mache ich hier ein Foto von dem Kevin.
Ich schick dir ein Foto von Kevin, dann zeigst du es
mir. Genau, Kevin, und pass auf, und seine Handynummer. Dann sage ich, Aaron, der Typ hat übrigens gesagt, du bist ein halbes Hemd.
Oh, weißt du, was geil wäre? Ich glaube, Donald ruft dann an und sagt einfach nur...
Nee, ich lasse die Kamera laufen. Ich lasse die Kamera laufen und lass Aaron Donald das kommentieren.
Oder mit Kamera, also ein unterdrückter Anruf für Kevin. Kevin geht so ran und dann hört er nur so...
Diggi, ich weiß, wo du wohnst. Ich weiß, wo dein scheiß Schreibtisch steht. Ich komme vorbei, ich schreiß den Kopf ab und scheiß dir in den Hals.
Das so. Oder einfacher... 8099 is coming for you.
Ja. Das wird gut. Spielen, pass auf, wird noch geiler. Moment mal. Da lege ich das Ganze vor mit dem Video. Jetzt stell dir mal vor, die Rams spielen in London. Wir nehmen Kevin mit nach London und schubsen ihn in die Teamzone. Dann weiß Aaron Donald ja schon von meinem ersten Dreh, wer Kevin ist.
Ja, eine extrem heiße Kartoffel. Also das wird dann nicht.
Und dann siehst du, pass auf, und dann hörst du folgendes Geräusch. So schnell, und dann siehst du Brandspuren auf dem Wembley-Rasen, weil Aaron Donald hinter Kevin herläuft. Oh, glaub, das wird großartig. Wir schreiben Fernsehgeschichte.
Diese Übung, wo die Spieler so irgendwas hinter sich herziehen müssen übers Feld, diese Gewichte, einfach Kevin hinten dran.
Nee, der hat nix da. Kevin wird der Tackle-Dummy für die kompletten Rams.
Oh, shit. Oh, okay. Das wird super. Genug Kevin selber schuld, wer sowas kommentiert, muss damit leben. Mal ernst, Rams-Packers. Ich glaube, die Packers-Fans werden gut beraten, die Rams nicht zu unterschätzen, auch wenn Wolford ausfallen wird und Goff spielen wird. Die Meldung ist bereits raus.
Wie geil bist du denn, dass du jetzt schon sagst, dass sie nicht unterschätzen, auch wenn Wolford nicht spielen wird. Vor zwei Wochen war noch so, auch mal gucken, was Wolford kann.
Ja, also wenn Goff fit wäre, wäre das auch kein Thema mit Wolford. Aber dadurch, dass Goff eben immer noch ja die Nachwehen seines gebrochenen Daumens hat, das ist ja jetzt nicht, also auch gerade zwar damit spielen, aber es ist nicht perfekt, glaube ich, ist es schon ein kleiner Nachteil, einen nicht gesunden Quarterback nutzen zu müssen, statt einen gesunden. Aber da eben Wolford immer noch diese Concussion-Nacken-Probleme hat, ist er raus. Und Goff wird spielen. Ich glaube trotzdem, die Packers sollten die Rams nicht unterschätzen, auch wenn Aaron Donald vielleicht fit gespritzt werden muss. Die Rams sind dieses Jahr, ich habe den Fehler selber oft genug gemacht, nicht zu unterschätzen.
Nee. Also, ich finde sowieso dieses klare Favoritendenken, In diesen Playoffs. Also nochmal, die Chiefs haben in der regulären Saison von den Raiders aufs Maul bekommen. So, Gameplan gut aufgestellt, defensivtechnisch sich gut hingestellt, die Chiefs entzaubert. Aaron Rodgers spielt geil Offense. Die spielen geil Offense. Die haben, also wirklich, die haben alles da. Sein bester O-Liner ist nicht da. Der ist raus. Und gerüchteweise von Aaron Donald über Brockers, über Fox, da vorne ist ein so wie so ein achtköpfiges Monster. Also sind wir mal bei, jetzt mal ohne Scheiß, sind wir mal bei Game of Thrones. The Winter is coming. Und The Winter ist nicht nur 99, sondern alles, was eine 90 hat. Das wird echt hässlich. Alles, was eine 90 und eine 50 hat, ist auf Blutrausch unterwegs. Das wird echt kein Walk in the Park. Und ich glaube nicht, dass das so deutlich wird, wie alle denken.
Nee, glaube ich auch nicht. Also die Key-Faktoren, ich glaube, die Rams haben einen Way to Win in der Offense, neben ihrer starken Defense. Also in der Offense ist es zu laufen. Also gegen die Packers musst du laufen. Cam Akers hat im letzten Spiel schon stark funktioniert. Du hast einen verletzten Goff. Du musst kreativ laufen, um die Packers zu schlagen. Kreativ, weil die Packers werden, glaube ich, damit rechnen, dass die Rams versuchen zu laufen. Und da kommt es wieder mal, ich kann ihn nicht genug loben, auf Sean McVay an, der eben kreativ laufen lassen muss. Ich glaube, das ist so die größte Stärke, dass er das eben, also auch die Seahawks wussten ja, die werden jetzt laufen, aber sie konnten diesen Lauf trotzdem nicht stoppen. Das wird ein Key-Faktor sein und auf der anderen Seite Aaron Rodgers in den Playoffs gegen diese Defense. Was wollt ihr mehr? Einer der besten Quarterbacks aktuell, sowieso mit Momentum, der mögliche MVP gegen die vielleicht für mich die beste Defense in dieser Liga mit Ramsey, Fuller, Donald, wenn er, also ich gehe mal davon aus, er spielt und Co. Donald
spielt, also ich habe den kurzen Dienstweg genutzt und habe Morgan, also Fox, gefragt und er hat gesagt, nee, wir werden alle spielen, alles gut.
Und das ist halt, also das ist wirklich oberstes Duell. Diese Defense gegen A-Rod mit Aaron Jones als Running Back, mit Devonta Adams gegen Ramsey, also das wird großartiges Spektakel. Ich glaube, es wird ein ganz, 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 ganz enges Spiel. Also es kann auch in die Overtime gehen.
Ja. Das wäre für mich, weil ich das zweite Spiel kommentiere, nicht geil, aber es ist tatsächlich so. Und wir reden immer von, ja, möglicher MVP. Und dazu haben wir nämlich auch eine Frage.
Moin Carsten, moin Mike, Nils aus Braunschweig hier. Jetzt am Wochenende steigen wohl mit Mahomes und Rodgers die beiden Top-Favoriten auf den diesjährigen MVP-Award in das Playoff-Rennen ein. Und darauf bezieht sich auch meine Frage. Wann und wie wird der MVP gewählt? Geschieht das direkt nach Woche 17 oder in der Zeit zwischen den Championship Games und dem Super Bowl, wo der MVP ja auch dann verkündet wird? Würde mich mal interessieren, weil theoretisch könnten dann ja die beiden Playoff-Spiele mit in die Bewertung einfließen. Vielen Dank, freundliche Grüße und auf ein hoffentlich geiles Football-Wochenende. Ciao!
Sehr höflich. Der junge Mann aus Braunschweig, wo man übrigens mit den besten deutschen Football spielt. Aber das ist ein anderes Thema. Also, 50 Sportsrider und so weiter und so fort. Ende der Saison vor den Playoffs. Das Resultat wird erst öffentlich gemacht, nämlich am Tag vor dem Super Bowl bei der NFL Honors Award. Und dementsprechend ist die Messe gelesen. Also selbst wenn beide jetzt völlig verkacken, die Wahl steht. Der Umschlag ist zu, der Umschlag ist versiegelt, der Umschlag ist notariell beglaubigt und liegt, ich klinge jetzt wie bei DSDS früher, und liegt im Safe. So.
Rufen Sie jetzt an. Für
Nein, rufen Sie jetzt an. Die 01379 10 und 79 ist die Endnummer für Aaron Rodgers. Aber die Messe ist gelesen. Also die Entscheidung ist durch. Wir wissen sie noch nicht, aber wir werden sie tatsächlich bei den NFL Honors Awards. Ich bin sehr gespannt, wie die ablaufen wird. Letztes Jahr war ja der Raum voll. Diesmal geht das natürlich nicht. Also wer wird Walter Payton Man of the Year? Wer wird MVP? Wer wird Rookie des Jahres? Also ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Da könnten wir noch mal eine extra Wette machen. Das wird gut.
Ja, kriegen die schon hin. Also die Playoff-Spieler, wie Carsten schon sagt, spielen da echt keine Rolle. Wir können die Awards selber auch gerne mal dann in der Woche verteilen. Ich glaube, um vielleicht einen kurzen Teaser zu geben, Carsten, dein MVP? Also ich finde, es gibt Argumente für Pat Mahomes, es gibt Argumente für Aaron Rodgers. Das Argument, was für mich eher Rodgers wählen lässt, ist einfach, nimm Mahomes von den Chiefs weg, immer noch ein gutes Team, nimm Rodgers aus Green Bay weg, also auch kein schlechtes Team, aber ich glaube, der Verlust, was diesen Most Valuable Player angeht, ist bei Rodgers größer. Deswegen glaube ich, ich würde A-Rod wählen.
Ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg. Alle Mann festhalten. Ding, 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 ding. The Hype Train is coming. Bing, bing. Josh Allen.
Was? Josh Allen?
Josh Allen. Einfach nur, weil ich es kann.
Ohne Erklärung?
Nee, mit einer Erklärung. Wenn Lamar Jackson MVP wurde, weil er ein Team wiederbelebt hat, weil er ein Team in die Playoffs geführt hat, weil er einem Team tatsächlich eine gewaltige Dynamik gegeben hat, dann sind das alles die Argumente, die man jetzt auch dann für Josh Allen sprechen lassen muss. Ja, hat 2-3 Spiele liegen lassen, da war er nicht gut. Aber wo wären die Bills ohne Josh Allen?
Hat Lamar nicht noch mehr Rekorde gebrochen?
Ja, so. Aber das ist so wie also Josh Allen ist für mich wie so ein, also inzwischen wie so ein junger Demarino damals. Der Typ macht Spaß, der hat einen Feuerarm. Er wird den Titel nicht gewinnen, das wird entweder wird's Mahomes oder es wird Rodgers. Aber für mich persönlich hätte der Junge es genauso auch verdient. Punkt.
Okay, ich finde ihn gut. Ich würde ihn jetzt nicht damit reinnehmen. Da hat er ein paar schwächere Performances gehabt, aber ein riesen
frag mal die Raiders-Fans, also die würden jetzt auch sagen, dass Mahomes auch so das ein oder andere Mal nicht so gut war.
Ja, aber nicht so oft wie Allen. Was würdest du denn sagen? Jetzt mal Allen beiseite. Rodgers oder Mahomes? Allen ist deiner?
Rodgers,
okay. Ja, wir müssen noch ein Spiel tippen. Was macht denn jetzt der A-Rod gegen die Rams?
Was macht denn der A-Rod gegen die Rams? Lass uns erst noch mal kurz, also wirklich auf die wirklich wichtigen Fakten gucken. Letztes Spiel, Playoffs. Das waren ja noch die St. Louis Rams. 45-17 die Packers geschlagen. Gut, ist auch schon 18 Jahre her, aber egal. Ich bin echt hin und her gerissen. Ich traue mich nicht, meinem Bauchgefühl zu folgen. Traue ich mich nicht, weil mein Bauchgefühl würde, also ich mag Goff nicht. Das ist für mich eine Knackwurst. Also wirklich, den mag ich nicht. So. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Offensive in der Lage ist, gegen Green Bay zu punkten. Mit einem Wolford, und das klingt jetzt völlig bescheuert, durch seine Flexibilität und seinen Russell-Wilson-Style, würde ich eher davon ausgehen, dass sie in der Lage wären zu scoren, schnell zu scoren, vielleicht auch viel Zeit von der Uhr zu nehmen. Denn Mike, du hast es ganz, ganz richtig gesagt, ohne kreatives Laufspiel wird das nix. Und da habe ich ein bisschen Angst, weil wenn Akers sich verletzt, dann ist die Messe ab dem Moment, wo der raushumpelt, gelesen.
Okay, also tippst du Green Bay?
Ja.
Ich glaube, wie gesagt, es wird ein super enges Spiel. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor wird auch das Clock-Management sein. Wer kriegt den letzten Drive? Ich glaube nämlich, wenn die Rams den letzten Drive bekommen mit Goff, werden sie es, glaube ich, nicht hinkriegen. Wenn die Packers den letzten Drive bekommen mit Aaron Rodgers gegen die Defense, dann gibt es entweder ein Big Play der Defense oder A-Rod dreht das nochmal. Und ich glaube, es wird wirklich in diesem Spiel auf den letzten Drive ankommen. Am Ende wird es ein 50-10 für die Packers. Deswegen,
nee, ich sag auch, am Ende wird es ein 50-10 für die Rams.
Oder so.
Was?
4 Touchdown-Bälle. Noch lachen wir. Ich sag auch Green Bay. Ich glaube, es wird super eng. Ich würde es beiden Teams gönnen. Ich würde es auch den Rams absolut gönnen, die sind weitergekommen, als ich dachte. Ich finde Sean McVay, wenn es, glaube ich, McDermott nicht gäbe, wäre das wieder mal mein Coach des Jahres, weil McVay aus dem Team in der Offense, also was der da bastelt, ist super.
Wir dürfen mal, pass auf, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, ganz kurz, ne? Das ist highest single season passer rating in der NFL History. So, also wenn du da nicht MVP wirst, weiß ich nicht. Der Typ liefert jedes Scheißjahr ab. 121,5. Peyton Manning damals, 2004. Boah, der Beste der Besten der Besten war. 121,1. So. Sag ich doch. Das ist abstrus. Wenn du vergleichst, die machen zwar denselben Job. So, also Jared Goff hat 3.952 Yards und 20 Touchdowns geworfen.
Aaron Rodgers 48.
Also wenn du die Offense von Green Bay nicht schnell entzahnst und irgendwie an die Kette legst, hast du ein Scheißproblem. Weil wenn die scoren, musst du selber scoren. Wenn die jetzt scoren und du schaffst es nicht und dann bist du ganz stolz und sagst, okay, komm, wir haben sie beim Field Goal gehalten, liegst du trotzdem 10-0 hinten. Und 10 Punkte musst du dann erstmal selber machen. Dann kriegt Aaron irgendwann wieder den Ball. Ja gut, dann halten sie wieder aus der Endzone raus, dann sind es 13 Punkte. Würde bedeuten, du musst schon mal 2 Touchdowns machen, um in Führung zu gehen. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Wenn du da ins Hintertreffen gerätst. Gute Nacht, Marie.
Ja, sehe ich genauso. Deswegen, Rodgers wird die Packers knapp zum Sieg führen. Mal gucken, ob wir recht haben. Wir tippen beide auf Green Bay.
So, Jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingsüberschrift des nächsten Spiels. Ich darf es kommentieren mit Volker Schenk gemeinsam. Und jetzt Achtung festhalten. Mein persönlicher Lieblingssatz ist: Ich habe erst einmal in meinem Leben Schnee gesehen. Ich mag keinen Schnee und ich möchte nicht im Schnee spielen. Lamar Jackson. Und wo liegt ganz viel Schnee gerade? In Buffalo. Richtig. Das wird eine Schneeballschlacht. Das wird cool.
Oh, jetzt muss ich ganz genau aufpassen, was ich sage, weil die ganzen Ravens-Fans haben sich auch schon so getriggert gefühlt. Wie kann man nur auf die Titans gegen die Ravens setzen? Und sie hatten ja recht, die Ravens haben gewonnen, das war völlig verdient. Ich habe da noch ganz viele Nachrichten bekommen von wegen, wie kann man nur noch eine gewisse Arroganz in den Worten von Lamar Jackson sehen? Der fällt der Reporterin halt nach dem Spiel ins Wort, weil er was anderes sagen möchte, was ja überhaupt nicht arrogant gemeint war. Also viele Ravens-Fans da draußen haben sich so ein bisschen angestört, wie ich die Ravens zuletzt gesehen habe. Ich muss, Leute, es
Ding, also,
ich,
das warte, ist normal. Nee,
lass mich ganz kurz. Ich deklariere ja hier meine Meinung, ja, also es ist ja ganz klar, dass ihr das gerne anders sehen dürft, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ich verstehe auch, wenn Fans sich von gewissen Fanlagern immer auf den Schlips getreten fühlen, aber wenn wir jetzt hier immer nur komplett, also keine Meinung über irgendein Team haben, ist der Podcast ja auch scheiß langweilig, weil wir werden immer irgendeinem Team auf den Schlips treten und dann gehört es halt so ein bisschen nochmal dazu, ein bisschen ehrlich zu sein, als Eagles-Fan, als Jets-Fan. Ich finde die Jets-Fans so sympathisch, die sagen ja selber, es ist kacke, was hier läuft. So. Oder die Eagles-Fans, die dann sagen, ja, haben wir ein bisschen verkackt im letzten Spiel. Das ist doch okay. Ich kann auch sagen, die Patriots haben hier und da Scheiße gebaut. Das ist ja ein bisschen Eingeständnis, gehört ja dazu. Immer nur sagen, wir sind die Geilsten, wir sind die Besten und dann doch wieder in eine Divisional Round rausfliegen oder so, ist ja auch nicht geil. Deswegen, tut mir leid, an alle Baltimore-Fans, ja, mein Herz wurde eben von denen gebrochen, deswegen, da bin ich vielleicht prinzipiell bockig. Ist doch umso schöner für euch da draußen, wenn ihr sagt, ey Mike, da lag's mal wieder daneben. So, ist auch eine Genugtuung. Und deswegen, ich gesagt, Buffalo macht das.
So, boom, Schalack, Mic Drop.
Ja, also ich verstehe jeden Ravens-Fan, der sagt, wir sind doch jetzt seit 7 Spielen am Laufen, Lamar Jackson funktioniert, wir sind die Geilsten und auf dem Logo rumtreten ist nicht respektlos, weil die haben angefangen. Ist doch alles in Ordnung. So, ich glaube trotzdem, jetzt in Buffalo, ich bin bei Carsten, es ist kalt, Erlen ist stark, Dix ist stark. Es wird wieder ein knappes Spiel, wir sind jetzt ziemlich weit in den Playoffs, das sind nur noch enge Partien, aber ich glaube, am Ende machen es die Bills.
Lass uns einfach nur mal die Werte der letzten Woche vergleichen. Lamar Jackson, 17 von 24 Pässen. Das ist ein extrem gutes prozentuales Verhältnis, 70,8. Aber 17 von 24 Pässen. Auf der anderen Seite, Josh Allen, 26 von 35. Das sind 74,3%. 324 Yards, 2 Touchdowns. Halt dich fest. Der hat einen Lauf. Auf der anderen Seite, Devin Singletary, Stephon Diggs, Cole Beasley, John Brown, Gabriel Davis und dann wären wir mit der Offense auch schon durch. Auf der anderen Seite sehen wir bei den Ravens J.K. Dobbins, Gus Edwards, Marquise Brown, Willie Snead und Mark Andrews. Alles cool, alles super. Bildlich gesprochen, bringt mir, und das meine ich total ernst, Porsche Turbo S, geiles Auto. Hast du Sommerreifen? Hast du in jetzt Schneeproblem? Das ist so, da kommst du nicht voran. Und diese Offense der Ravens ist anders ausgelegt. Die spielt schnell, die spielt geil. Deswegen, also ich kann jeden Ravens-Fan ja verstehen, der sagt, ja klar schaffen wir das. PS auf den Rasen zu bringen ist die eine Sache. PS auf den vereisten Rasen zu bringen oder auf den schneeigen Rasen zu bringen ist richtig schwierig. Das ist tatsächlich kein Spiel, was dir liegt, wenn du es noch nie erlebt hast. Denk mal an Philip Rivers. Der hat alle Spiele, die irgendwie kalt waren in seiner Karriere, seit 2013 verkackt. Das sind 7 Jahre. Und Josh Allen, die geile Katze, also da muss ich wirklich sagen, der Typ ist geisteskrank. Ich werde das nie vergessen. War das letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Woche 17. Es war schon bitterkalt, es war richtig scheiße, es war widerlich. Und der Bengel steht mit T-Shirt und Jeans am Zaun und schreibt Autogramme. Und gefragt, dann wird er gefragt, ja, ob ihm das so ausmacht. Dann sagt er, nee, ich wohne ja hier. Das ist für mich normal. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich, der ist angekommen, das verstehe ich. Ich glaube wirklich, dass die Ravens sehr gut gegenhalten werden. Die werden defensivtechnisch sich richtig gut verkaufen. Offensivtechnisch sehe ich aber da so ein paar, ja, ich sag mal so, Schneeketten gibt's nicht, ne? Für Footballschuhe. Das kannst du knicken. Und deswegen glaube ich tatsächlich, sie werden ins Hintertreffen geraten. Und gerätst du gegen die Bills ins Hintertreffen, ist das dieselbe mathematische Geschichte wie eben, dann hast du ein Problem. Und ich glaube, dann marschieren die Bills. Und deswegen tippe ich Bills.
Ich trage ein, wir tippen beide auf Buffalo. Ich möchte aber auch Fairness
Let's go, Buffalo!
Dazu sagen. Ja, so ein Big Trust Movement baut sich wieder auf bei den Ravens. Ist mein Empfinden. Es ist immer so ein Gefühl, so eine leichte Überheblichkeit bei Baltimore zu spüren, finde ich. Sollten sie aber, und das meine ich jetzt mit Fairness halber, die Bills schlagen im Schnee, Alter, da haben sie auswärts gegen die Titans gewonnen, auswärts gegen die Bills gewonnen. Dann können sie wirklich die nächsten beiden Spiele auch noch gewinnen. Dann sind die Ravens ultra gefährlich. Dann haben sie so ein Selbstvertrauen, dass sie denken, sie können alles packen. Also das ist jetzt wieder so ein Knackpunkt bei denen. Wenn sie dieses Spiel unter diesen schwierigen Umständen schaffen sollten, dann geht's auch für den ganz großen Wurf. Deswegen wird spannend zu sehen.
Wird richtig spannend zu sehen. Und dann, was ich dann sehe, frühmorgens um 5:30, glaube ich, wenn es nach normalen Verhältnissen läuft, dann gehe ich ins Bett. Und dann stehe ich auf, irgendwann mittags. Dann habe ich ein romantisches Date mit meinem Einkäufer Roman Motzkus. Der kommt nämlich dann vom Flughafen. Und da hat ja sonntags der Edeka auf. Da kriege ich dann mein Schweinsbratenbrötchen und meinen Cranberry-Saft. Und dann geht's direkt schon in die Besprechung für unser zweites Spiel. Und dann ist nämlich der zweite Tag angesagt. Und der zweite Tag startet eigentlich richtig geil. Geiler kann ein Tag nicht starten. Cleveland Browns gegen die Kansas City Chiefs. Und da war doch mal was. Also der Junge Baker Mayfield und der Junge Patrick Mahomes, die haben ja mal College Football gegeneinander gespielt. Und eins der vielleicht abstrusesten, punktereichsten Spiele, die es jemals gab, 125 Punkte in einem College-Spiel, haben die beiden abgefeiert. Dieses Spiel solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Also guckt es einfach mal. Ist geiler Scheiß. Geiler. Emmy.
Ist das Bock?
Emmy? Ich glaube, Emmy ist Browns-Fan.
Ja, ich merke schon.
Ey, also, ohne Scheiß, ich rede über Baker Mayfield und sie macht hier eine...
Völlig zu Recht. 125 Punkte. Ja, ist schon wieder. Baker Mayfield.
Emma Baker Mayfield? Oh, jetzt guckt sie mich mit großen. Also, die ist verliebt. Die ist verliebt. Scheiße,
ja,
ist sie verliebt.
125 Punkte. Das war absolut nicht übertrieben. Eines der geilsten College-Spiele ever. Und damals hat ja ein gewisser Baker Mayfield gewonnen. Also, ja. Das könnte wirklich ein geiles Spiel werden. Also, wenn ich einen Wunsch frei habe, ich fände diese Geschichte mit den Browns einfach überragend. Ich mag die Chiefs auch, ich mag Andy Reid, ich mag Pat Mahomes, ich mag Travis Kelce sehr, sehr gerne. Aber...
Oh, das wäre ein Traum.
Wenn die Browns das machen sollten, das wäre so, das wäre der Upset überhaupt schlechthin. Das wäre überragend, wenn die es packen sollten. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die Chiefs sind zu stark. Ich glaube, die Chiefs sind wirklich eine Festung. Das ist wie Minas Tirith. Das fällt eigentlich normalerweise auch nicht in Herr der Ringe. Die Chiefs, Andy Reid, Pat Mahomes, Travis
Kelce. Jetzt hauen wir noch Literaturvergleiche raus. Ich flipp aus hier.
Ja, jetzt ist einfach schwer einzunehmen. Das ist das Fort Knox. Also wird auch ab und zu in irgendwelchen Filmen eingenommen, aber eigentlich nicht.
Seit 2018 114 Touchdown-Pässe. Russell Wilson 106, Aaron Rodgers 99. Das nur mal so ganz am Rande. Und nach dem stiefelhagenschen Baker Mayfield-Kreis müsste Baker Mayfield es dieses Wochenende wieder verkacken. Ich glaube aber, und das ist so diese Dynamik, jeder, der die Indianer von Cleveland kennt, also diesen Film, der weiß genau, Alter, so ein Team, was von außen getriggert wird, das kann extrem geil funktionieren. Die Browns sind nur die Browns, das sind nur graue Mäuse. Und ich glaube, das ist deren Lebensmotto gerade. Das ist deren, die, das nehmen die morgens, so wie ich hier meine Vitamine morgens zu mir nehme, nehmen die diesen Satz. Der hängt wahrscheinlich überall im Lockerroom ausgedruckt mit einem Bild von Juju Smith-Schuster und Foto geshoppt, jetzt Patrick Mahomes drauf. Ich glaube, wir können die nicht unterschätzen. Also Myles Garrett seit 2018. 35,5 Sacks, das sind 9 weniger als Aaron Donald. Das ist auch eine geile Katze. Also, Ich würde es mir, ehrlich, als Football-Fan würde ich mir das echt wünschen. Ich würde es mir als Fan wünschen. Einfach mal die Cleveland Browns, stell mal vor, die würden im AFC-Finale stehen. Alter, wie abstrus wäre das denn? Hugh Jackson rennt dann immer noch nackt irgendwo um See und versucht zu baden.
Wir wissen alle, wo die herkommen. Also ich finde das auch überragend. Und dieses Browns is the Browns, diese Mentalität, die seit Jujus oder Tomlins Spruch entstanden ist, ist ja auch großartig. Baker Mayfield, ich habe es ja letztes Mal abgespielt, nach dem Spiel ja auch gerufen. Ich finde das cool, ich finde das Movement cool. Ich würde es auch extrem feiern, sollten sie das packen.
Und überleg mal, die kommen mit so einer scheiß breiten Brust angelaufen. Also die haben, ja, sie haben am Ende, wurde es noch ein bisschen eng. Aber überleg mal, die haben mit den Steelers, verprügelt.
Wir sind zwar in den Playoffs, aber wir haben ja trotzdem noch unseren Strulli der Woche Award, den wir zu vergeben haben. Den möchte ich an dieser Stelle auch gerne vergeben an jemanden, der nicht in den Playoffs ist, aber noch darüber spricht, an Chase Claypool, den ich eigentlich als super tollen, spannenden...
Och, der Typ, nee, jetzt hör auf, das ist nicht nur der Strulli der Woche, das ist der Strulli-Depp der Woche.
Ja, eben, also normalerweise, ich finde, er hat ein Riesenjahr gespielt, super spektakulär, toller Spieler, aber vielleicht lässt er sich auch so ein bisschen von diesem Juju-Wahnsinn anstecken. Keine Ahnung, was mit den Receivern der Steelers los ist, aber zu sagen... boah, die Niederlage ist mir egal, weil die werden nächste Woche eh von den Chiefs verhauen. Das ist doppelt dumm. Also einmal dumm, weil du weißt
nicht, was passiert. Wie geil das bei dir klingt. Doppelt dumm.
Es ist doppelt dumm, weil du weißt nie, was passiert nächste Woche. Wenn die Browns gewinnen, stehst du noch dümmer da als eh schon. Und das andere ist, das ist doch scheißegal. Du bist raus aus den Playoffs. Du bist jetzt schon weg. Was sprichst du darüber? Also es bringt doch gar nichts zu sagen, ja, die Niederlage, ja, the Browns get clapped anyway against the Chiefs. Na und? Du bist raus. Das ist.
Aber die haben dich geklappt und zwar richtig weggeklappt.
Ja, Clappool. So, Chase Clappool.
Geiler Typ, aber auch, nee, also auch dieses, also die, in letzter Zeit, der ist mir zu, also ich will jetzt nicht die Antonio Brown-Kiste wieder aufmachen.
Nein,
ne?
Stopp mal bitte.
Aber wenn so ein Wide Receiver mit Louis Carton behangen und tralala und sich hinstellt, ja, die anderen, die haben die verlieren eh, dann bin ich schon an diesem Moment, wo ich sage, oh, Digga, GM, jetzt Telefon hoch, anrufen,
ja, nee,
lösch das.
Pass auf, der ist jung, der hat eine tolle sportliche Saison hinter sich. Ich hoffe, der lernt daraus, aber trotzdem, Chase, hier ist dein Strulli der Woche Award von Pillefinmann.
Moin.
So.
Ich tippe auf die Chiefs. Ich wünsche es mir mit den Browns, aber ich glaube, die Chiefs sind das kompletteste Team der Liga. Warte, ich lock dich mal, Carsten. Solltest du auf die Browns tippen, und es ist richtig, kriegst du Doppelpunkte.
Diggi. Hm? Diggi, du musst mich nicht locken. Ich habe immer auf mein Herz gehört, habe deswegen
ich, nicht nee, ein ich Tippspiel. Ich habe schon ausgesprochen. Du kriegst Doppelpunkte.
Wenn ja, hast. Pass auf, lass mich doch mal ausreden. Mir geht's ja inzwischen. Ich tippe nur noch mit meinem Herzen. So, ich bin so ein emotionaler, liebevoller Tipper. So, und dabei bin ich ins Hintertreffen geraten. Und egal, ob du mir jetzt doppelt, dreifach oder vierfach Punkte anbietest, ich gehe mit Brownie. Ich glaube tatsächlich an das Wunder. Ich glaube an Scheiße. Die Browns machen es genau so wie die Raiders. Sie schaffen es defensivtechnisch, Mahomes in der Pocket zu halten. Sie covern tatsächlich gut und werden Kelce zumachen. Dann gerät, und das haben wir beim Raiders-Spiel gesehen, dann gerät Mahomes in der Nicht-Komfortzone, dann wird er unruhig, dann wird er hektisch, dann gerät er ins Hintertreffen. Dann scoren die Browns 7 Punkte, 3 Punkte, 10, dann steht es 10-7. Dann rennen die Chiefs gegen eine Wand. Ich glaube tatsächlich, es wird ein ganz, ganz, ganz enges Höschen. Aber am Ende wird Chase Claypool nochmal geklappt, weil die Browns nicht geklappt wurden.
Okay, wie gesagt, du kriegst Doppelpunkte, sollte das passieren.
Du, ganz ehrlich, also, es wird nicht passieren.
Punkt. Na, warte mal ab, es wäre so geil, wenn...
Also, ich würde es feiern, weil ich möchte gerne... ich würde mich freuen.
Okay, Carsten, lass mal kurz, trotzdem nochmal, das machen wir bei jedem Spiel, die Key-Faktoren. Wie könnten denn die Browns die Chiefs schlagen? Also A, muss klar sein, die Chiefs müssen echt beschissenen Tag haben, alle schlecht geschlafen und das Frühstück hat auch nicht geschmeckt. Aber nee,
das gar nicht. Du brauchst nur defensivtechnisch. Du musst Kelce relativ gut aus dem Spiel nehmen.
Ja, mach das mal. Das ist ja einfacher gesagt
als getan. Ja, deswegen, das ist so Key-Player-technisch. BJ Goodson, letzte Woche 10 Tackles, gut gearbeitet in der Coverage. Ich würde es auch gar nicht auf so einen Carl Joseph, also auf den Safety ankommen lassen. Ich würde tatsächlich mir meinen schnellsten, besten Linebacker raussuchen, den würde ich pep-talken bis zum geht nicht mehr, den würde ich sagen, du bist die geilste Katze, du bist der beste DB, den wir haben, du hast nur zu viel Masse, du kannst das. Und das wäre der Key-Faktor. Du musst tatsächlich das mittlere Passspiel rausnehmen. Das tiefe Passspiel kannst du dann Ball runterholen oder wegschlagen. Musst du halt nur eine Pass-Interference vermeiden. Aber das mittlere Passspiel, die mittlere Distanz, da ist Mahomes zu gut. Wenn du ihm das wegnimmst, und das haben die Raiders gemacht, kannst du das Spiel gewinnen.
Ja, dann wirft er weit. Tyreek Hill ist die schnellste Maus aus Mexiko. Nee, doch, Maus. Und dann kommt's halt deep. Also,
Andele.
Ja. Du brauchst einen Superman-Tag und die anderen brauchen mehr so einen Adam Gaze-Tag. Kann ja passieren. Mal gucken, was passiert. Ich bewundere
dich. Aber Browns. Ganz ehrlich, schau mal vor, diese Geschichte.
Ja. Also ich bin ehrlich, wenn du auf die Browns tippst und richtig liegst, verdienst du auch diesen Spieltagssieg, also oder Playoffs-Rundensieg.
Ja, das ist mir völlig egal, weil dann flipp ich redig aus. Ich habe ja noch diese Mütze, weißt du noch, als Odell Beckham Jr. damals zu den Browns kam, hatte er ja diese orange-braune, hinten geschlossene Mütze, nur mit dem alten Brownie drauf. Und die gab's ja nicht. Und dann habe ich so lange bei Tars genervt, Und dann kam irgendwann eine E-Mail, so, ist jetzt verfügbar. Dann habe ich mir die bestellt. Ich trage die echt immer gerne. Und ganz oft sagen Leute, oh, das sieht immer niedlich aus und toll. Und was ist denn das? Football. Also, ja, ach so, ich dachte immer, die haben nur so Adler und Falken. Ich sage, nee, das ist Brownie. Brownie ist Tradition, Brownie ist cool. Und ich glaube wirklich, es wird Zeit einfach mal, dass Brownie auch mal wirklich so AFC-Finale Luft schnuppert. Ich glaube wirklich, also ich würde es denen gönnen. Als Experte würde ich sagen, nein, die Chiefs gewinnen das Ding. Aber als Fan, der ich jetzt bin, gucke ich jetzt an meine ganze hier, an meine Mini-Helmet-Sammlung und da sehe ich einen Helm ohne Logo. Der ist braun. Der sieht gut aus. Ich sag Browns. Komm.
Ja, ich auch. Also wenn ich mir ein Team aussuchen könnte, was ich jetzt zum Super Bowl-Sieger küren würde oder wünschen könnte, wären es die Browns. Ist so, ich glaube es zwar nicht, aber ich würde es dieser Franchise absolut gönnen. Es wäre überragend. Einfach, dass sie die Lombardi-Trophy als Foto bei TikTok hochladen können oder als Video, ist ja egal, und die Steelers verlinken können, beziehungsweise Juju und Chase Claypool.
Die laden Chase Claypool dann bestimmt ein.
Ja,
kommen sie mal vorbei. Zur Victory von mir und dann klappen sie ihn alle. Dann machen sie bei Juju machen sie mal TikTok, Miles Garrett links, rechts, dann kriegen wir hin.
So. Also Rams gegen Packers, cooles Spiel. Ravens gegen Bills, cooles Spiel. Browns gegen Chiefs, Underdog gegen Favorit, aber trotzdem cooles
Spiel. Megaspiel.
Aber was jetzt kommt,
Freunde,
das ist das beste Spiel schlechthin, weil es vielleicht das letzte, es wird das letzte Mal sein, denke ich mal. Vielleicht das letzte Mal, höchstwahrscheinlich das letzte Mal, dass wir Tom Brady.
Du klingst wie Drew Brees. Ja, vielleicht, das weiß ich noch nicht, vielleicht, aber man weiß
ja,
nicht.
Ja, mal gucken. Tom Brady gegen Drew Brees, die Tampa Bay Buccaneers gegen die New Orleans Saints, das wird auch in einem Playoff-Spiel, das ist das Nonplusultra. Das Allrounder All-Star-Team der Bucks gegen die Saints, beide hatten ihre Problemchen. Die einen haben Antonio Brown in den Lockerroom geholt, die anderen, keine Ahnung, haben mit Alvin Kamara und Michael Thomas Problemzonen gehabt. Aber im Grunde zwei sportlich gesehen mega geile Teams, Divisionsduell, Rivalen. Diese beiden Quarterbacks, die gefühlt, Tom Brady hat es hochgeladen, auch auf dem History Channel auftreten könnten, weil sie so alt sind. Ich freue mich wie ein Schnitzel.
Bevor ich jetzt auf die Sprachnachrichten dazu eingehe, also Most Passing Yards in NFL History. Achtung, inklusive Postseason. Alles habe ich damit reingerechnet. Tom Brady, 90.973. Drew Brees, 85.590. Und auf Platz 3, Peyton Manning, 79.279. Ich glaube, das macht es einfach mal deutlich. Wenn du 11.000 Yards mehr zusammenwirfst, dann bist du schon, dann kannst du schon mal Goat dir definitiv auf die Visitenkarte drucken lassen. Pass-Touchdowns, Achtung, alle Mann festhalten, in NFL-History. Jetzt einfach mal, tippt mal mit, so für euch jetzt. Jetzt tippt mal. Okay, jetzt kommt die Zahl. 656 Tom Brady, Drew Brees 607, Peyton Manning 579. So, das ist das, was uns da erwartet. Spötter sagen, es ist eine Ü40-Party, aber das wird eine dufte Party. Denn das ist einfach mal ein Spiel, da wird Musik drin sein. Und wir haben hier von einem jungen Mann eine, der ist pessimistisch. Der ist pessimistisch und ich drücke trotzdem drauf. Sei nicht so pessimistisch.
Moinsinger, ihr beiden. Ganz liebe Grüße aus Gelsenkirchen von Mirko. Zuerst mal gesagt, ich bin ein riesen Bucks-Fan und Brady hier, Antonio Brown da, hast du nicht gesehen. Ich bin ein bisschen pessimistisch und ich glaube nicht, dass die Bucks es in den Super Bowl schaffen werden. So. Mir wird ein bisschen zu wenig über die Ravens gesprochen, nicht von euch, sondern im Allgemeinen. Und vor allen Dingen wird die Leistung von denen meines Erachtens nicht gerecht honoriert. Die haben ein richtig geiles Laufspiel am Start.
Das haben wir jetzt alles besprochen.
Spiele gewonnen, die richtig geil aussahen. Das war eine Kampfansage. Ich glaube eher, dass die Bills es dieses Jahr machen. Also ich wünsche uns allen ganz geile Playoffs und Jungs, lasst die Hate-Nachrichten. Na, die beiden machen einen echt geilen Job hier und Carsten, Mike, ihr seid die geilsten Katzen. Let's go.
Miau.
Buongiorno, ciao ragazzi. Hört mal, ganz kurze Frage. Am Wochenende spielt ja Tommy Boy gegen Drewy Boy. Und mich würde einfach mal interessieren, was wäre denn für euch, ist jetzt nicht mega aktuell, aber passt zumindest, was wäre denn für euch das größte Aufeinandertreffen zweier Quarterbacks? Also, was meine ich damit? Wie jetzt Tom Brady und Drew Brees sind ja zwei Ikonen in den Dekaden, in denen sie gespielt haben. Gab es sowas schon mal? Gab es mal was Größeres? Yes, well. Top Podcast, Top People, love it. Au revoir, ma chéries. Liebe Grüße aus Köln, der Basti.
So.
Alter, ganz kurz mal. Buongiorno, ciao ragazzi, au revoir, love it. Jans Jut gemacht, Basti aus Köln, Grüße. Da, das wir ist haben ja alles. Global, multikulturell, das ist ja Wahnsinn.
So. Colonia. Gab es schon mal. Joe Montana gegen Dan Marino. Ja, die Dolphins haben verloren. Ist egal. Ist völlig egal. Aber das war ein Super Bowl. Das waren damals die beiden Besten der Besten der Besten der Besten. 1984. Der 19. Super Bowl. Also wenn ihr Bock habt, den euch mal anzugucken, wirklich puh, geiles Spiel. Geiles Spiel. Gab es tatsächlich, also Ronald Reagan damals noch, also nicht der Schauspieler, sondern der Präsident, der den Münzwurf gemacht und dann ging es los, das Spiel. Und ich habe damals gesagt so, wie? Da war ich, ja gut, wie alt war ich? 13, 12, 12. War tatsächlich einer der ersten, den ich gucken durfte. Und ich, war geil. Also, gibt's immer wieder, generationsübergreifend. Wenn du jetzt natürlich die Frage stellst, wen würde ich gerne gegeneinander sehen? Ich würde gerne auf der einen Seite Michael Vick in seiner Prime-Zeit sehen und auf der anderen Seite Randall Cunningham. Das waren so die Lamar Jacksons ihrer Zeit damals, also die Vorstufen von Lamar Jackson. Allerdings konnten die richtig geil werfen. Das würde mir gefallen und dann, das wäre schon mein Wunsch-Matchup eigentlich. Oh nee, ich habe noch was. Das ist jetzt völlig abstrus, Mike. Das ist jetzt die NFL, also was wäre wenn? Den jungen Brett Favre gegen den jungen Aaron Rodgers. Dann hätten wir es geklärt. Wer ist jetzt der geilere Packers-Quarterback? Das wäre geil.
Ich wünsche mir Brock Osweiler gegen Jay Cutler. Nochmal. Das wäre auch nochmal schön. Einmal die Dolphins und einmal die Broncos. Im Super Bowl. Nee, komm, Montana Brady, fände ich geil. Also fände ich, glaube ich,
ja, wäre auch geil.
Es gibt ja viele Diskussionen, aber es ist ja eh, also NFL. Ja, aber vielleicht noch kurz zur ersten. Ja,
du? Kann man ja mal machen, man kann ja mal rumspinnen, oder nicht?
Ja, klar, voll in Ordnung. Zur ersten Sprachnachricht. Leute, für uns einfacher, versucht vielleicht mal thematisch bei einer Sache zu bleiben in der Sprachnachricht, dann können wir sie auch immer schön einbauen.
So ja, aber so hat er zu allen drei Themen was abgefeuert. Das war.
Ja, eben. Also deswegen vielleicht Mirko aus Gelsenkirchen. Wir freuen uns immer über Sprachnachrichten von dir, aber vielleicht bei einem Thema bleiben. Ja, also auf Bucks Saints erstmal bezogen, das wird ein Riesenspiel. Da werden wir ein Jahr noch drüber reden, ganz egal, wie es ausgeht, weil das ist das letzte, wahrscheinlich letzte große Duell
Für von den einen beiden ist Schluss, Mike. Für einen ist die Saison durch. Feierabend, Schicht im Schacht, vorbei, ja. Ende, Koffer packen.
Ja, und es ist schwer zu sagen, wer es wird, weil beide Teams sind stacked bis zum Gehen nicht mehr. Also die Bucks haben ja eine mega Offense, eine mega Defense, die Saints auch. Es sind mehr oder weniger alle fit. Also sogar Ronald Jones hatte Limited Practice, zumindest mal wieder trainieren. Vielleicht ist er sogar dabei. Das wird ein geiles Footballspiel und ich glaube, das riecht verdammter Overtime, finde ich. Also wenn das eine Overtime wird, dann wer auch immer den Ball bekommt, Breeze oder Brady, das wird Feuer geben.
Der Carsten und der Roman zusammen mit dem Icke. Und das wird für mich vielleicht das, also seitdem ich bei RAN sitze, vielleicht das geilste und interessanteste Spiel, was es gibt. Paradoxerweise, und das finde ich das Lustige, ich erzähle ja immer gerne von diesem Media Guides. 451 Seiten auf Seiten der Buffalo Bills. Ich gucke nochmal nach, bevor ich jetzt Quatsch erzähle. 236 Seiten auf Seiten der Ravens. Achtung, festhalten. Wir sind die Saints. Wir haben es nicht nötig. 51. Das sind 400 Seiten weniger als die Bills. Und diese Noten haben es tatsächlich, es geht wirklich nur, das ist wie eine Kampfansage. Wenn du diesen Media Guide anguckst, da geht es um Breeze, Kamara, Latavius Murray, Michael Thomas, einzelne Defense-Spieler aufgelistet, fertig. Keine Statistiken, kein gar nichts. Bei den Bills sind die Statistiken der ganzen Saison mit drin. Die Saints haben verstanden, darum geht's nicht mehr. Weil genauso bei den Buccaneers sind es 104 Seiten, aber auch da keine Statistik, klar so ein paar, aber nicht jetzt groß wie bei anderen Teams, die ganzen einzelnen Spiele und Woche 1 und Woche 2 und wer war der Beste, nix. Hier geht's tatsächlich, beide Teams und auch die Mediaabteilung, die Pressesprecher wissen ganz genau, es geht hier nur um eins. Es geht um Breeze gegen Brady, es geht um Kamara gegen eine wirklich gute Defense, gegen Sue, gegen Lavonte David, gegen Devin White, gegen Jason Pierre-Paul. Das ist einfach geil. Und dieses Spiel, das muss man gesehen haben. Punkt.
Ja, das ist, also wenn es möglich wäre, fast ein vorweggenommener Super Bowl. Ich finde es auch ein Riesenspiel. Was sind die Key-Faktoren? Es ist verdammt schwer. Du hast auf beiden Seiten einen überragenden Quarterback, du hast auf beiden Seiten ein starkes Laufspiel, du hast auf beiden Seiten überragende Defense. Die Bucks 2019, vielleicht mal ein kurzer Random-Fact hier rein. 2019 waren die Bucks das Team, die meisten Penalties verursacht haben. 133 in dieser Saison, 84, das sind die 11 wenigsten, aber seit Woche 6 haben sie insgesamt nur 42 Penalties. Das sind die wenigsten in der gesamten NFL. Da siehst du mal ein bisschen, was für ein Brady, aber auch Arians-Effekt die beiden hatten, was Penalties angeht. Also ganz anderer Wind auf einmal bei den Bucks, viel disziplinierter. Und das ist für mich persönlich auch der entscheidende Fakt in diesem Spiel. Ich glaube, jedes Team wird in diesem Spiel einen Rückschlag erleben. Es wird kein Team von vorne weg, also es würde mich krass wundern, wenn die Saints das 30-0 gewinnen oder die Bucks 30-0 gewinnen. Ich glaube, das wird immer wieder Rückschläge geben und das Momentum wird sich dauernd drehen. Es wird Turnover geben, es wird Fumbles geben, es wird vielleicht auch mal Interception geben. Das wird hin und her gehen. Und welches Team zerbricht mental zuerst? Das wird für mich die entscheidende Frage sein. Und ich finde, die Saints sind noch eher ein Team. Die hatten zwar diese Breeze-Kacke vor der Saison. Ich glaube, hoffe, denke, dass sie darüber aber hinweg sind, hinaus sind und wieder als Einheit funktionieren. Da wird es auch auf Michael Thomas und Co. ankommen, die viele Aktionen gebracht haben, die nicht Teamplay, keinen Team-Spirit hatten. Auch Alvin Kamaras Corona-Aktion war nicht großartig. Jetzt kommt's drauf an. Ich glaube, Sean Payton wird es schaffen, dieses Team zusammenzuraufen und mental stark genug zu machen, weil auf der anderen Seite die Bucks genau das gleiche Thema. Also, wenn die sich zusammenraufen, ist dieses All-Star-Team gefühlt fast unbesiegbar, weil die haben das Beste der Beste geholt. Mit Antonio Brown, man kann ja denken, was man will über ihn. Gronkowski, das sind Maschinen auf dem Platz. Wenn die sich zusammenreißen, zusammenspielen, sind die auch schwer schlagbar. Und deswegen, welches Team wird zuerst nicht nur Nerven zeigen, sondern sich zuerst aufgeben und nicht mehr füreinander spielen, das wird, glaube ich, das Team sein, was verlieren wird. Und deswegen tippe ich, also es ist super eng, ich tippe aber auf die Saints.
Ich glaube, besser kann man es nicht analysieren. Und wir müssen hier jetzt nicht irgendwie Sendezeit voll sabbeln, indem ich hier jetzt irgendwie, oh ja, aber hier so. Es gibt zwei Key-Faktoren, die du nicht erwähnt hast, aber deine Analyse bringt besser auf den Punkt als alles andere. Bei den Saints bitte alle Mann achten auf Jared Cook, der Tight End, der ist der Schlüsselspieler. Wenn du tatsächlich es schaffst als Bucks Defense und die ist gut gecoacht, die steht gut da, was Erfahrung des Personals angeht. Wenn du Kamara und Thomas rausnimmst, einigermaßen rausnimmst, dann unterschätzt mir Jared Cook nicht. Das haben schon einige zuvor gemacht. Ich meine, der hat, Achtung, 22 Reception-Touchdowns seit 2018. Das ist das zweitmeiste unter aktiven Tight Ends. Und alle reden immer von Gronkowski und Kelce und Konsorten. Ja, ein Tight End kann das Zünglein an der Waage sein. Das ist meine Prediction Nummer 1. Prediction Nummer 2 gehe ich völlig mit Mike. Beide, und da sind wir bei sportpsychologisch, beide wissen, die ganze Welt guckt zu. Ja, das wissen die auch im Super Bowl. Ja. So, aber wenn du das Super Bowl verlierst, bist du immer noch im Super Bowl gewesen. Jetzt geht es darum, überhaupt erstmal ins NFC-Finale einzuziehen. Und für einen von beiden ist Schluss. Für einen von beiden ist Schluss. Brady ist ein extrem ehrgeiziger, voll competitive denkender Mensch. Breeze genauso. Für Breeze hängt da noch viel, viel mehr dran. Viel, viel mehr dran. Für ihn kann tatsächlich, er hat einen Vertrag unterschrieben beim Fernsehen, nach diesem Spiel Schluss sein. So willst du nicht abtreten, weil dann hast du rein theoretisch nur einen Ring und immer wieder in den Playoffs verloren. Du willst gewinnen und auf der anderen Seite will Brady gewinnen. Und wenn es wie zu dieser Situation kommt, die Mike gerade beschrieben hat, dass da ein paar Fehler passieren und dass das Team vielleicht sich aufreibt, dann bist du ganz schnell im Kopf gefickt. Und dann zwingst du dich selber in Situationen, die dir nicht gefallen. Dann wirfst du vielleicht einen Ball, den du sonst nicht werfen willst. Du versuchst, den Ball zu forcieren. Du versuchst, gegebenenfalls deinen Receiver frei zu werfen. Und dann sind Fehler vorprogrammiert. Deswegen glaube ich tatsächlich, der am längsten cool bleibt, gewinnt das Ding. Und ich kann dir nicht sagen, wer. Ich würde tatsächlich die Saints auch bevorzugen. Aber ich sage jetzt einfach mal, damit hier mal ein bisschen Feuer in die Bude kommt, sage ich mal Bucks. Punkt.
Und vielleicht, oh krass ey, Bucks, ich trage ein, es wird ein Riesenspiel.
Du weißt, ich bin ein riesengroßer Sue-Fan und deswegen
wird also es mir gefallen. Du hast vollkommen recht, ich habe den Key-Faktor vergessen oder ausgelassen. Ich würde gerne noch einen nennen tatsächlich, der mir gerade noch eingefallen ist. Achtet mal, wenn ihr Zeit habt neben dem Achten auf Cook, nach auf Mike Evans,
ja,
Marshawn Lattimore
zu achten. Ja.
Denn die beiden haben hier eine Vorgeschichte. Also die
können sich so gut leiden wie Hund und Katze.
Ja, das ist schwierig. Es gab mal eine Situation, wo Lattimore Jameis Winston ein paar nette Worte geflüstert hat und daraufhin hat Mike Evans den auf dem Platz mehr oder weniger verprügelt, Cheap Shot, wurde dafür ein Spiel gesperrt. Also die beiden mögen sich gar nicht. Und statistisch gesehen, Grüße an Roman, ich lerne, ist Lattimore der Cornerback, gegen den Mike Evans in seiner gesamten Karriere am schlechtesten spielt. Das ist sein Kryptonit. Das ist der Cornerback, der ihn immer auf die Palme bringt und der ihn am besten kontrolliert. Und das wird auch mega entscheidend sein, weil ja, klar, die Bucks haben super viele verschiedene Passempfänger, aber so ein Mike Evans brauchst du schon in so einem Spiel. Und wenn Lattimore es schafft, den rauszunehmen, wäre das eine sehr gute
Pass. Zu provozieren, dass er vielleicht ausrastet.
Ja, oder sowas. Also, ne, das kann ja auch passieren. Nur ein Beispiel. Im letzten Duell der beiden gab es 29 Matchups zwischen Evans und Lattimore. 29. Von diesen 29 möglichen Versuchen, wo Brady hätte hinwerfen können, hat Brady zweimal hingeworfen. Zweimal. Und Evans hat nicht gefangen. Es war 0-29 im letzten Aufeinandertreffen. Evans hat keinen einzigen Ball gegen Lattimore gefangen. Und das wird in so einem Playoff-Spiel auch ein wichtiger Faktor sein, wie performen deine Starspieler gegeneinander. Und ich bin auf das Duell Evans gegen Lattimore sehr, sehr gespannt.
Das ist eins dieser Key-Dinger, wo du sagen musst, ja, das wird nicht cool. Also wenn Lattimore ihn unter Kontrolle hat, dann hat der hat halt auch eine kurze Sicherung, ne? Also das ist so,
ja, beide.
Kling, pump. Das kann schief gehen. Wie gesagt, ich glaube, wir werden ein geiles Football-Wochenende vor uns haben. Gehen einkaufen, Freunde. Wir predigen zwar, wir haben vorhin Gesundheit gepredigt, wir haben morgendliches Athletic Greens gepredigt, wir haben reifes Wohnzimmerturnen gepredigt. An diesem Wochenende draufgeschissen. Nachos, Käse, Bier, Füße hoch, Football. Punkt. Was anderes kann man dazu nicht sagen.
Nee, ich gebe dir vollkommen recht. Es wird ein geiles Football-Wochenende. Freue mich schon danach, alle Spiele mit dir wieder zu analysieren. Und ich bin so gespannt, über wen werden wir reden? Über Brady, über Breeze? Was machen die Browns? Werden die Ravens mein Herz weiterbrechen? Was geht ab? Also es wird super, super geil. Wünschen euch auf jeden Fall da draußen ein mega geiles Wochenende. Sagen natürlich nochmal vielen lieben Dank für die ganze Liebe, die wir erfahren von euch da draußen über Social Media. Und ey, ich hab Bock, Carsten. Es wird geil.
Ja, jetzt hast du erstmal Bock. Jetzt musst du erstmal
die Melodie machen, ne?
Und dann sind wir raus.
Okay, warte, ich mach die Melodie, du drückst auf Ende, ja? Sag nochmal, wir sind raus.
So, und damit sind wir jetzt raus.
Dip, 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 dip.